Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Kurz nach 2:30 ist es und die meisten von uns sind wahrscheinlich seit heute Morgen wach. Ein Mittagsschlaf ist in deutschen Büros und Betrieben nicht die Regel und erst recht nicht an Schulen. Warum so ein kurzer Reset aber eine gute Idee wäre, darum geht es heute in unserem Schwerpunkt hier bei Campus und Karriere. Wir schauen auf die Vorteile in Schule und in Arbeitswelt und stellen auch die Frage, ob und wie sich solche neuen Arbeitskonzepte auf lange Sicht durchsetzen. Ich bin Anne Zuber. Hallo zusammen. Schön, dass Sie zuhören. Matheformeln und Vokabeln merken, Gedanken sortieren, Eindrücke verarbeiten. Das Gehirn von Jugendlichen muss eine ganze Menge leisten an einem durchschnittlichen Schultag. Da ist nach 6 Stunden Unterricht für viele Schülerinnen und Schüler die Luft raus, aber auf dem Stundenplan stehen noch einige Fächer. Was da helfen kann, ist Mittagsschlaf. Das sagt die 13-jährige Leonie und zwar nicht formuliert als frommer Wunsch oder als fixe Idee, denn die Schülerin aus Krefeld hat ein Jugendforschprojekt initiiert und ist das Thema Mittagsschlaf in einem sehr konkreten Versuch angegangen. Stefanie Kowalewski berichtet.
Leonie Kapischke besucht die 7. Klasse der Gesamtschule Uerdingen in Krefeld, ist 13 Jahre alt und schon eine echte Forscherin.
Ich habe an meiner eigenen Schulklasse gemerkt, dass sie im Nachmittagsunterricht nicht mehr konzentrationsfähig ist und sehr oft müde oder gestresst ist. Und dann habe ich mich gefragt, was ich dagegen tun könnte.
Sie weiß, dass Stress Energie raubt und sie recherchiert, dass der Stresspegel sich am Cortisolspiegel ablesen und durch einen Speicheltest messen lässt.
Ich habe mir die Frage gestellt, ob ein kurzer Mittagsschlaf den Cortisolwert bei Jugendlichen senkt.
Das Jugendforschprojekt ist geboren. Weil sie das alleine finanziell nicht stemmen kann, schreibt Leonie Kapischke Kliniken in der Umgebung an und bittet um Unterstützung bei der Auswertung der Speicheltests. Mit Erfolg.
Ich habe mich mit dem Helios Klinikum Krefeld zusammengetan und die haben die Kosten für mich übernommen. Die fanden meine Idee auch super.
Während Leonie ihre Probandinnen und Probanden über einen anonymen Fragebogen zur Konzentrationsfähigkeit und Müdigkeit im Unterricht ermittelt, werden über das Lehrerkollegium privat 10 Matratzen organisiert. Ihr Versuch startet schließlich mit
5 Mädchen und 5 Jungs aus der 10. Klasse.
Alia, Linus und Jan fanden die Idee der 13-Jährigen von einem Mittagsschlaf in der Schule richtig gut und sehr nah an ihrem Schulalltag. Deswegen haben sie sich gerne als Versuchspersonen zur Verfügung gestellt.
Ich möchte das gerne mal ausprobieren, weil ich nach der 6. Stunde auch sehr schlapp war und nicht mal so konzentriert war wie sonst.
Also ich kannte das halt von mir, dass ich nach der 6. Stunde meistens ein wenig niedergeschlagen war.
Dann fokussiert halt sehr auf sich mehr und man hört nicht richtig zu.
Die 10 Jugendlichen, alle 16 und 17 Jahre alt, befolgen genau die Versuchsanweisungen.
Ich habe 2 Testwochen durchgeführt. In der ersten Woche haben sie Montag, Mittwoch und Freitag um 13 und 14 Uhr einen Speicheltest gemacht und die Zeit dazwischen haben die normal die Pause verbracht und in der 2. Woche haben die das auch so gemacht, nur dass sie die Zeit dazwischen einen kurzen Mittagsschlaf von 30 bis 40 Minuten gehalten haben.
Dabei hatte jeder Jugendliche einen eigenen Klassenraum samt Matratze, Kissen und Decke zur Verfügung. Am Ende der 2. Testwoche ging es an die Auswertung der Cortisolmessungen.
Das Ergebnis ist, dass der Cortisolwert bei den meisten gesunken ist und dass sich Verbesserungen gezeigt haben in der Konzentration. Aber bei den Jungs besser als bei den Mädchen. Wir vermuten, dass es was mit den Hormonen zu tun hat.
Die gemessenen niedrigeren Werte des Stresshormons Cortisol decken sich mit der persönlichen Wahrnehmung der jugendlichen Probandinnen und Probanden.
Ein Riesenunterschied. Ich war auf einmal dann nach dem Schlaf total konzentriert im Unterricht.
Also das war schon echt, echt gut. Und danach konnte ich dann auch in den anderen beiden Stunden noch richtig gut mitarbeiten und das ging auf jeden Fall besser als davor.
Mittagsschlaf verbessert also die Lernfähigkeit. Das ist auch das Ergebnis einer aktuellen Studie des Uniklinikums Freiburg und der Uni Genf. Eine schöne Bestätigung ihrer Arbeit, findet Leonie.
Es fühlt sich schon besser an, weil ich halt weiß, dass es auch höher bestätigt wurde als nur von einer Schülerin.
Nachdem sie den Regionalwettbewerb Niederrhein von Jugendforscht Junior gewonnen hat, freut sie sich jetzt auf den Landeswettbewerb im Mai und darauf, dass der Mittagsschlaf an ihrer Schule als Folge ihres Experimentes bald zum Alltag gehören soll. Als Pilotprojekt für zunächst rund 20 Schülerinnen und Schüler. Damit hat die 13-jährige Forscherin schon jetzt mehr erreicht, als sie für möglich hielt. Und für Dirk Wellessen, Leiter der Gesamtschule Uerdingen in Krefeld, ist Leonies Versuch Weit mehr als ein Jugendforschprojekt.
Für mich ist das so ein Paradebeispiel für sinnvolles schulisches Lernen im 21. Jahrhundert. Die Leonie hat in ihrer eigenen Lebensumwelt ein Problem gesehen, hat eine hypothetische Lösung für dieses Problem entwickelt, hat die wissenschaftlich verifiziert, hat dabei noch mit außerschulischen Partnern zusammengearbeitet. Ich glaube, sie hat dabei Kompetenzen erworben, die weit über Mittagsschlaf und Cortisolmessen hinausgehen und die sie in ihrem späteren Leben sehr gut gebrauchen kann.
Schülerin und Forscherin Leonie Kapischke, wir haben es eben gehört, fühlt sich bestätigt von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Uniklinikums Freiburg und der Uni Genf. Und deren Studie zeigt, Mittagsschlaf räumt auf im Gehirn, führt quasi einen Reset durch. Und zwar deutlicher als bisher gedacht. Sylvain von Liebe hat sich die Studienergebnisse im Detail angesehen.
Besser lernen dank Mittagsschlaf, das kann tatsächlich funktionieren. Das konnte jetzt ein Forscherteam der Universität Genf und der Universität Freiburg anhand von Messdaten nachweisen. Schon ein kurzes Nickerchen tagsüber macht unser Gehirn wieder aufnahmefähiger. Und zwar ähnlich effektiv wie der Schlaf einer ganzen Nacht. Diese Erkenntnis ist neu, denn bisher ging man davon aus, dass unser Gehirn sich nur beim Nachtschlaf richtig erholt.
Also die kurze Schlafphase, die wir gemessen haben, war tatsächlich schon effektiv etwas schwächer als der Effekt einer ganzen Nacht. Aber die kurze Schlafphase hatte auch schon relevante und auch statistisch signifikante Effekte.
Sagt Christoph Nissen vom Universitätsklinikum Genf, Hauptautor der Studie. Im Schlaf regeneriert sich unser Gehirn. Man könne diese Erholung auch Entrümpelung nennen, sagt der Schlafforscher. Die relevanten Nervenverbindungen bleiben erhalten, die nicht so wichtigen werden reduziert oder sogar gelöscht.
Sie müssen es sich so vorstellen, dass wir über den Tag ja immer neue Informationen aufnehmen und immer neue Gedächtnisspuren anlegen in unserem Gehirn. Das führt dazu, dass die synaptische Gesamtstärke über die Wachdauer ansteigt. Das braucht viel Raum und Platz und Energie. Am Ende würde das auch zu solchen Sättigungen führen. Das heißt, es wird immer schwerer, dann neue Informationen aufzunehmen, abzuspeichern.
Für ihre Studie hatten die Forscher 20 gesunde junge Erwachsene untersucht, die an zwei Nachmittagen entweder ein Nickerchen machten oder wach blieben. Die erste Gruppe blieb eine Stunde im Bett und schlief im Durchschnitt knapp 45 Minuten lang. Die zweite Gruppe blieb wach. Anschließend überprüfte das Forscherteam die Synapsenstärke und deren Erregbarkeit mittels verschiedener Messmethoden.
Die Studie zeigt erstmalig, dass nach einem Mittagsschlaf die synaptische Aktivität reduziert ist. Das ist vorteilhaft, denn nur durch die Reduzierung der Aktivität im Schlaf können wir wieder neue Informationen speichern. Wenn Aktivität zu gesättigt ist in den Synapsen, dann können wir keine Informationen mehr aufnehmen und das Gehirn ist nicht mehr lernfähig.
Sagt Annika Löwe, Neuropsychologin an der Universität Freiburg. Sie hat zwar nicht an der aktuellen Studie mitgearbeitet, deren Ergebnis deckt sich aber mit ihren Forschungen zum Mittagsschlaf.
Allgemein sind eigentlich nur positive Aspekte bekannt zum Effekt vom Mittagsschlaf auf das Gehirn. Wir haben gefunden, oder die Forschung hat gefunden, dass das kreative Denken gefördert ist nach einem Mittagsschlaf, dass Problemlösen erhöht ist und auch eben die Konsolidierung von Gedächtnisinhalten im Mittagsschlaf stattfinden kann.
Um eine positive Wirkung des Mittagsschlafs zu erzielen, reichen schon weniger als 20 Minuten, ist ihre Erfahrung. Die Forscherin konnte in einer Studie nachweisen, dass Probanden schon nach einem kurzen Mittagsschlaf mehr kreative Einfälle hatten als ohne Schlaf. Entscheidend sei, nicht zu lang zu schlafen und nicht in einen Tiefschlaf zu fallen.
Generell ist es so, dass man, wenn man aus der Tiefschlafphase aufwacht, sich müder fühlt und mehr Schwierigkeiten hat, aufzuwachen. Von daher ist es wahrscheinlich empfehlenswert, zu versuchen, weniger als 30 Minuten zu schlafen, um eben nicht in den Tiefschlaf abzudriften.
Weitere Tipps der Neuropsychologin: Der Mittagsschlaf sollte nicht zu spät am Tag sein, damit der Nachtschlaf nicht gestört werde. Ein kühler Raum sei besser, besonders im Sommer. Generell kann jeder von einem kurzen Mittagsschlaf profitieren, besonders aber Menschen, die in Berufen mit hoher geistiger Belastung arbeiten.
Thank you.
Mittagsschlaf wirkt sich positiv aus auf Gehirn und Leistungsfähigkeit, lässt uns klarer und strukturierter denken und kreativer werden. Soweit die Theorie, aber lässt sich dieses Konzept Mittagsschlaf auch tatsächlich in Unternehmen und Betrieben in der Praxis umsetzen? Damit beschäftigt sich der Bundesverband New Work, gegründet als Impulsgeber und als Netzwerk, um Unternehmen dabei zu unterstützen, neue Arbeitsformen zu etablieren und neue Wege zu gehen, mit Blick auf Arbeitsstrukturen, auf Zeitmanagement und auf Pausen. Über Mittagsschlaf in der Praxis habe ich gesprochen mit Katrin Neuendorf vom Bundesverband New Work und ich habe sie zu Beginn gefragt, wie oft machen Sie selbst Mittagsschlaf?
Für mich persönlich ist es eher ungewöhnlich. Ich mache das sehr, sehr unregelmäßig. Aber Tatsache ist ja, dass das auch bei den Menschen sehr unterschiedlich ist, wie ihr Schlafbedarf ist, was sie auch für einen Biorhythmus haben und so weiter. Deswegen, das glaube ich, muss man auch wirklich einzeln betrachten.
Das heißt, Sie plädieren als Verein schon dafür, dass auch Unternehmen in Deutschland dieses Konzept Mittagsschlaf stärker in den Blick nehmen.
Ja, also es passt sehr gut zu den Themen, die wir auch verfolgen, nämlich Flexibilität und auch Resilienz und Gesundheit. In dem Rahmen ist auch das Thema Pausen allgemein und in dem Falle auch Mittagsschlaf eine wichtige Komponente, die da einen guten Beitrag leisten kann, ja.
Das heißt, was haben Arbeitnehmende davon und auch was haben Unternehmen, Firmen davon, wenn sie ihren Mitarbeitenden solche Mittagsschlafpausen ermöglichen?
Es ist ja tatsächlich von Vorteil für beide Seiten. Das zeigen ja auch schon langjährig Studien, aber eben auch wieder aktuelle, dass es um die Regenerationsmöglichkeit des Gehirns geht. Also es geht auch darum, bessere Entscheidungen fällen zu können, wieder konzentrierter an dann die nächste Phase des Arbeitens danach einzusteigen. Und das ist für den Mitarbeiter von Vorteil. Das ist aber auch natürlich für die Unternehmensseite von Vorteil, wenn die Menschen ausgeglichener sind und im Grunde dann auch wieder produktiver sind. Also es geht gar nicht nur darum, jetzt eine nette Geste des Unternehmens zur Verfügung zu stellen, sondern es hat tatsächlich auch wirtschaftliche Komponenten.
Wie offen sind denn Unternehmen in Deutschland mittlerweile, was solche neuen Arbeitszeitmodelle angeht? Kommt das auch mehr und mehr bei den Unternehmen an?
Ja, das ist absolut der Fall. Das sehen wir einerseits natürlich in Großkonzernen, aber tatsächlich auch in mittelständischen bis Kleinunternehmen, die das durchaus verstehen. Also als Beispiel eine Sparkasse im süddeutschen Raum, also mittelständisches Unternehmen, das auch sagt, wir haben einen Raum eingerichtet, in dem unsere Mitarbeiter zur Ruhe kommen können und auch in der Mittagspause die Augen schließen und ruhen können. Genauso wie zum Beispiel ein Unternehmen aus der Druck- und Medienbranche, also ein kleines Unternehmen, das sogar gestärkt durch eigene Mitarbeiter solche Räumlichkeiten eingerichtet hat. Das sehen wir durchaus auch in kleineren Unternehmen, die sich sozusagen führend auch in diesem New Work-Bereich ausbauen wollen.
Das heißt, es geht da nicht nur um die Tech-Branche, sondern Sie sehen das schon auch in anderen Branchen, wo man jetzt landläufig eher sagen würde, naja, da passt aber so ein Mittagsschlaf so gar nicht ins Konzept.
Absolut. Und ich meine, wir haben ja in Deutschland auch den Hintergrund aus der Arbeitsstättenverordnung und der Gefährdungsbeurteilung. Also wir haben schon auch einen Hintergrund, der sozusagen auf das Thema Ruhe und Ruheräume hinwirkt. Von daher ist das nicht abwegig, auch im produzierenden Bereich zum Beispiel. Trifft nicht auf jeden zu und das muss ja das Unternehmen auch dann beurteilen. Aber das kann man durchaus auch in anderen Unternehmen sehen, ja.
Wie sieht denn die Situation in anderen Ländern aus? Da sind teilweise die Konzepte schon weiterentwickelt als in Deutschland.
Ja, das ist richtig. Also es gibt weit entfernte Teile der Erde, also zum Beispiel in Asien, wo das auch kulturell langfristig sehr verankert ist mit diesem Mittagsschlaf. Also insbesondere in Japan und auch in China ist das durchaus sehr gängig und eben kulturell absolut akzeptiert, auch am Arbeitsplatz. Anders ist es in den USA. Auch da haben wir schon über die Jahre immer mehr diese Entwicklung gesehen, dass man auch zum Beispiel Powernapping durchaus unterstützt. Das hat aber ein bisschen einen anderen Hintergrund, weil in den USA das eher aus diesem Wellbeing oder aus dieser Produktivitätsbewegung herausstammt. In Europa ist es so, dass wir natürlich auch gewisse Traditionen haben. Also insbesondere in Südeuropa, uns ist Spanien vor Augen, wo das Thema Siesta ja auch ganz traditionell verankert ist. Aber tatsächlich im Rest, also in Zentraleuropa oder Nordeuropa, ist das in allen Ländern eigentlich nicht verankert.
Haben Sie denn das Gefühl, dass das jetzt in Deutschland durch, Sie haben es eben schon angedeutet, Homeoffice und andere mögliche Konzepte doch stärker in den Blick gerät? Oder ist das einfach was, was hier einfach keinen Fuß fassen wird in Zukunft?
Also das gesamte Thema Zeiteinteilung und Flexibilität ist auf dem Vormarsch. Das sehen wir und das unterstützen wir natürlich auch. Durch diese Möglichkeit, auch zum Beispiel von zu Hause zu arbeiten, gibt es auch immer mehr Leute, die den Mittagsschlaf wieder für sich entdecken und das auch praktizieren. Das ist natürlich zu Hause auch viel leichter, weil man da eh schon in Ruhe ist und die Kollegen nicht um einen rumlaufen und man relativ problemlos sagen kann, ich gönne mir jetzt 15 Minuten für die Erholung. Also Mittagsschlaf sollte ja auch nicht zu lang sein. Also das kann man durchaus auch sehen, dass durch diese Homeoffice-Möglichkeit auch das Thema Mittagsschlaf wieder weiter Verbreitung findet.
Katrin Neuendorf war das vom Bundesverband New Work zum Thema Mittagsschlaf. Das war unser Schwerpunktthema heute an diesem Montag bei Campus und Karriere. In Deutschland herrscht Pflegenotstand und er wird sich in den kommenden Jahren und Jahrzehnten weiter verschärfen. Die Kosten sind hoch, es fehlt an Personal, Überstunden und Fachkräftemangel. Das beides gehört zum Alltag in der Pflege. Etwa 500.000 Pflegefachkräfte werden bis 2030 in Deutschland fehlen. Das ist noch eine der optimistischeren Prognosen. Eine Lösung dafür sind Beschäftigte aus dem Ausland. Wie das im Einzelfall aussehen kann, das hat sich Ernst Ludwig von Aster für uns angeschaut.
Trostberg, Landkreis Traunstein in Oberbayern, an einem späten Nachmittag. Ein paar Fußgänger kommen die Hauptstraße entlang. Ab und zu rollt ein PKW über das Kopfsteinpflaster. Isana Morina, einen weißen Kopfhörer in der Hand, bleibt kurz stehen, betrachtet den alten Brunnen vor der St. Andreaskirche.
Klein, aber schön. Auch meine Stadt, also wo ich geboren bin und aufgewachsen bin, ist die gleiche wie Trostberg, eine kleine Stadt.
Die 19-Jährige lächelt. Seit einem knappen Jahr ist Trostberg ihr neues Zuhause. Ihr altes war Suareka, eine Kleinstadt im Kosovo, unweit von Prizren. Gut 10.000 Einwohner, mehr als 1.400 Kilometer entfernt. Hier machte sie eine schulische Ausbildung zur Krankenpflegerin. Jedes Jahr verlassen im Kosovo rund 3.000 Absolventen die staatlichen Pflegeschulen. Im Land benötigt aber werden durchschnittlich nur 600 Arbeitskräfte.
Also wenn ich die Schule beendet habe, dann ich habe mit Praktikum angefangen, 6 Monate Praktikum. Und danach habe ich bei einer ambulanten Station für 2 Monate gearbeitet und dann wieder bei einer kleinen Klinikum.
Schlechte Bezahlung, schlechte Jobaussichten, das war die Perspektive. Dann sah Isana das Angebot der DEKRA. Während der Deutsche Kraftfahrzeugsüberwachungsverein hierzulande PKW prüft und TÜV-Plaketten vergibt, vermittelt er auf dem Balkan Fachkräfte nach Deutschland und bietet zur Vorbereitung kostenlose Deutschkurse an. Kassiert wird später nach einer erfolgreichen Vermittlung bei den Arbeitgebern. Einige Monate büffelte Isana, drückte 5-mal die Woche die Schulbank. Am Ende bestand sie den Sprach-TÜV, schaffte das Niveau B2. Damit konnte sie sich einen Arbeitgeber in Deutschland aussuchen. Sie entschied sich für den Klinikverbund in Südostbayern.
Südostbayern Klinikum hat viele Filiale. Es gibt in Trostberg, Traunstein, Bad Reichenhall.
Isana war vorher noch nie in Deutschland. Im Internet hatte sie sich schlau gemacht. Trostberg, Stadt an der Alz, stand da. Landkreis Traunstein, knapp 11.500 Einwohner. 502 Meter über normalen Null, 30 Kilometer bis zu den Chiemgauer Alpen.
Also ich arbeite fest bei Akutgeriatriestation. Das ist eine Station wie eine Reha für die älteren Menschen, die über 65 Jahre alt sind.
Oben über der Stadt auf der Siegerthöhe liegt das Krankenhaus. 7 Fachabteilungen kümmern sich hier um Patienten. Auf den Stationen warten gut 200 Betten. Eines von 6 Krankenhäusern im Klinikverbund Südostbayern, betrieben von den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land. Im Besprechungszimmer beugt sich Anna-Sophie Schrott über ihren tragbaren Computer. Die Mit-30erin ist gelernte Krankenschwester, studierte Pflegewissenschaftlerin. Leiterin Stabsstelle Inklusion steht auf ihrem Namensschild. Weltweit versucht sie, Fachkräfte für die Pflege in Südostbayern zu begeistern.
Ich bin von A bis Z dabei, vom Recruiting, von den Vorstellungsgesprächen und bin dann auch die Person, die wirklich die Einreise und die ersten Tage hier bei uns organisiert.
Im Schnitt 30 bis 40 neue Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen muss Schrott jedes Jahr nach Südostbayern locken, damit die Personallücke nicht zu groß wird. Isana ist der eine der Hoffnungsträgerinnen.
Der Kollegin Isana ist es tatsächlich so, dass sie natürlich eine Vorzeigekollegin ist. Also ihre Sprachkenntnisse sind wirklich sehr gut, schon von Anfang an. Und dass sie sich von Anfang an wohlfühlt und sich auch sofort gut ins Team integriert hat.
Isana eilt derweil über die Station 1C, das ist die Akutgeriatrie. Seit 3 Stunden hat sie Frühschicht, Arbeitsbeginn ist um 6.30 Uhr.
Über den Arbeitsprozess, ich wusste schon, ich habe schon gelernt, aber ich war ein bisschen nervös, wie würde ich mit denen umgehen.
Im Kosovo übernehmen oft die Angehörigen die Pflege, die Fachkräfte kümmern sich ausschließlich um die medizinische Versorgung. Eine Umstellung für Isana, aber kein Problem.
Mit der Hilfe von meiner Kollegin ist alles am besten. Sie haben ganz viel geholfen, auch den Umgang mit dem Patienten und so war alles wunderbar, die war so verständlich. Manchmal mit der Sprache, mit dem Bayerisch-Dialekt ist ein bisschen schwierig, aber ich versuche es zu lernen.
Sie lacht, ihr gefällt es in Trostberg, vor allem die internationale Atmosphäre.
Es gibt von Serbien, von Ukraine, Russland und so, aber alle von denen sind sehr nett. Auf der Arbeit sind alle gleich und wir machen die gleiche Arbeit, die gleiche Sprache, also wir betreuen die gleichen Patienten. Ich kann ehrlich sagen, Verhalten von meinen Kollegen war einfach wunderbar.
2 Kolleginnen aus dem Kosovo arbeiten im Klinikum in Traunstein, da treffen sie sich öfter, unternehmen etwas zusammen. Doch am Wochenende fährt Isana meist nach Konstanz. Das sind mehr als 300 Kilometer. Da lebt ihr Verlobter. Auch er kommt aus dem Kosovo und arbeitet im Krankenhaus.
Eigentlich, ich telefoniere mit meinen Eltern jeden Tag. Also immer, wenn es etwas Neues gibt, dann ich gehe zuerst zu denen Bescheid.
Die letzte große News für ihre Eltern schickte Isana Ende des Jahres. Sie wird zu ihrem Verlobten ziehen, nach Konstanz. Den Vertrag in Trostberg hat sie gekündigt. Isana wird zukünftig im Konstanzer Krankenhaus arbeiten.
Ein Beitrag von Ernst Ludwig von Aster war das, über ausländische Pflegefachkräfte in Deutschland. Und ab morgen senden wir an dieser Stelle jeden Tag live von der Didakta in Köln, der größten Bildungsmesse Europas. Alles Wichtige zur Messe hören Sie dann jeden Tag ab 14.35 Uhr hier bei Campus und Karriere. Das war's für heute von uns. Ich bin Anne Zuber. Danke fürs Zuhören.